Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Mein Leben war ein Roman. Ein Epos. Ilias und Odyssee. Um es zu erzählen, bedürfte es wirklich eines Homer. Ich bin in den Abgrund gestürzt. Ich lebe in einer so merkwürdigen, so befremdenden Welt. Vom Traum, der mein Leben war, ist dies der Albtraum. Camille, Rosalie, Claudel.
Camille Claudel war unbestritten eine der wenigen großen Bildhauerinnen unserer Zeit. Aber ihr Leben war tragisch und voller Rätsel. Sie war die Geliebte des Bildhauers Auguste Rodin, seine Muse, seine Inspiration. Er war ihr Lehrmeister und doch hat Claudels Werk seine Kraft und Eigenständigkeit stets bewahrt. In der Kunstwelt wurde das lange nicht gewürdigt. Camille Claudels Verdienst lag wahrlich nicht darin, Rodins Geliebte oder auch die Schwester des Schriftstellers Paul Claudel zu sein, mit dem sie gleichwohl eine innige Beziehung verband. Die stürmische Liebe der jungen Frau zum 24 Jahre älteren Auguste Rodin wurde zu einer jahrelangen, quälerisch intensiven Beziehung. Als sie zerbrach, zerbrach auch Camille. Das Leben der begabten Künstlerin endete in Alkohol und Armut. 30 Jahre fristete sie ein Dasein in einer Nervenheilanstalt. Mutter und Bruder hatten sie dorthin bringen lassen. Dramaturgin und Regisseurin Katrin Eisen und Schauspielerin Regina Speiseder teilen die Faszination für Camille Claudel. Gemeinsam bringen sie im Salon 3 am Theater Heilbronn einen Abend auf die Bühne mit dem Titel »Freiheit ist ein anderer Ort«. Ich freue mich auf unser Gespräch über dieses Camille Claudel-Projekt. Auch der musikalische Leiter der Produktion, Manuel Häuser, wird zu Wort kommen. Willkommen bei der Hörbühne. Mein Name ist Katja Schlonski. Katrin, wie, wo und wann ist dir die Künstlerin Camille Claudel eigentlich zum ersten Mal begegnet? Und was hat dich an ihr fasziniert?
Mir ist sie tatsächlich zum ersten Mal durch den Film mit Isabelle Adjani begegnet. Mich hat wahnsinnig fasziniert diese Absolutheit der Camille Claudel als Künstlerin. Natürlich auch diese wahnsinnig intensive, tragische Liebesgeschichte, aber eben auch, wie sie sich abgekämpft hat, um eigenständig zu sein, um ihre Kunst, die ja wirklich ganz besonders und ganz herausragend ist, ja, in die Welt zu bringen.
Teil des tragischen Lebens der Camille Claudel ist ja auch, dass sie zu Lebzeiten eigentlich nie die Anerkennung fand, die ihr später dann doch zumindest teilweise zuteil wurde. Denkt man zum Beispiel an das Ballett an Eifmann oder eben auch den Film, den du eben erwähnt hast aus dem Jahr 1988 mit Isabelle Adjani und Gérard Depardieu als Rodin. Oder 2013 gab es ja nochmal einen Film mit Juliette Binoche. Regina, du bist nun einiges jünger als wir. Wann bist du auf Camille Claudel gestoßen?
Ich weiß gar nicht mehr, vor einigen längeren Jahren schon. Ich habe mehrere Romane gelesen und dann hatte ich aber so ein Buch in der Hand, wo die ganzen Werke gegenübergestellt wurden von ihr und von Rodin. Dadurch habe ich eigentlich gedacht, man müsste diese Frau erzählen, man müsste ihr Leben erzählen, man müsste überhaupt ein Bewusstsein dafür bringen, dass es so eine Künstlerin gibt. Und seitdem, wenn ich durch Museen gehe, sehe ich immer Werke von Rodin. Und nie was von ihr. Und dachte mir so, es kann nicht sein, dass alle Welt ihn kennt, aber keiner sie. Und dadurch hatte ich den Wunsch, einen Abend über sie zu machen. Und dadurch kam dieses ganze Projekt überhaupt erst so ins Rollen.
Ich will Bildhauerin werden. Ich reite auf einem Riesen. Ich will die Dinge aus dem Stein befreien. Ich will zum Kern vordringen. Ich will dem Stein seine Seele herausmeißeln. Ich kann im Leben schon die Gesichter sehen, die Hände, die Füße.
Im Namen des Anstands? Eine Draperie? Ihr Scheinheiligen. Wollt ihr die Welt betrachten oder nur den schönen Schein? Dass der Kern, der Inhalt der Skulptur verloren geht, ist euch egal. Ihr verlangt nach Kunst und tötet das Leben.
Je moralischer die Körper, desto blutleerer der Ausdruck. Und meine Werke sind so unschicklich. Unwürdig für die schöne Kunst. So schrecklich unanständig. Nackt! Oh nein! Und dann auch noch von einer Frau gemacht. Ich bin eine Plage. Ich bin die Cholera für all die wohlgesinnten und großzügigen Männer, die sich mit dem Thema Kunst befassen. Und von mir eigen wird der Kaiser der Sahara die Flucht ergreifen. Ich würde auch lieber einen Beruf haben, der verführerischer ist und die Welt anzieht, anstatt sie zu retten. Wenn noch Zeit wäre, die Zunft zu wechseln, würde ich das vorziehen. Ich hätte besser schöne Kleider und Hüte gekauft, die meine natürlichen Qualitäten hervorheben, anstatt meiner Leidenschaft für fragwürdige Bauwerke und mehr oder weniger abweisende Zirkel zu frönen. Die unselige Kunst sei doch besser den langen Bärten und hässlichen Birnen überlassen als einer begabten Frau.
Sie muss wirklich eine starke, eine eigenwillige junge Frau gewesen sein, die schon sehr früh wusste, dass sie Bildhauerin werden wollte. Sie ist 1864 in der Champagne geboren, also in einer dörflichen Gegend, aufgewachsen als zweites von vier Kindern. Der ältere Bruder starb als Baby und das hat die Mutter wohl nie verwunden und das hat auch das Verhältnis der Mutter zu Camille geprägt, das nie warm war. Das Verhältnis zu den Eltern, zu den Geschwistern überhaupt, wie hat sie das geprägt, Katrin?
Ja, tatsächlich, dieses Verhältnis zur Mutter war sehr, sehr schwierig. Wie du schon sagtest, der ältere Sohn war gestorben und sie hatte sich eigentlich einen Sohn immer gewünscht. Und die Mutter war so gar nicht einverstanden, erstens mit dem Beruf der Bildhauerin. Das war tatsächlich in der damaligen Zeit was sehr Anrüchiges. Das war eine Schande eigentlich für eine Frau. Zusätzlich war sie ja nie verheiratet. Also die Mutter steht auch in bestimmten Sekundärliteraturen, hat wohl auch die Tochter in die Nervenheilanstalt abgeschoben, weil es ein bisschen eine Schande für sie war. Sie hat schon scheinbar auch eine Art Verfolgungswahn gehabt, aber trotzdem wäre sie wahrscheinlich in der heutigen Zeit da nicht hingesteckt worden. Also das Verhältnis zur Mutter war immer schwierig. Das Verhältnis zu ihrem Bruder war eigentlich immer sehr innig. Also es waren wirklich so Seelenverwandte. Und umso schlimmer war es sicherlich für Camille Claudel, dass auch der Bruder unterschrieben hat, dass sie in die Nervenheilanstalt kommt.
Camille Claudel wusste ja schon als ganz junge Frau, als Jugendliche im Grunde, dass sie Bildhauerin werden wollte. Sie war da auch sehr selbstbewusst und sie hatte ja auch den Vater auf ihrer Seite. Es war ja damals so, dass auf der École des Beaux-Arts in Paris, da wurden Frauen nicht angenommen. Der Zugang zur Kunstakademie war ihr versperrt, aber der Vater hat ihr trotzdem einen Weg geebnet, der ihr entsprochen hat.
Genau, also das Verhältnis zur Mutter war, wie Katrin schon sagt, nicht sehr liebevoll, aber dafür umso liebevoller zu ihrem Vater. Also er war auch sehr, sehr streng, aber er hat sie immer unterstützt und Bildhauerei ist ein teurer Beruf. Und solange er lebte, hielt er seine Hand schützend über sie. Und ab dem Moment, als er tot war, worüber sie nicht informiert wurde, danach hat ja die Vormundschaft dann die Mutter und der Bruder. Also solange der Vater lebte, war sie frei. Und danach nicht mehr.
Bleiben wir nochmal bei der jungen Camille. Sie war dann auf der privaten Akademie Colarossi in Paris und ist dort auch hingekommen, weil sie auch früh Anerkennung gefunden hat von anderen großen Bildhauern, die auch über ihren Vater praktisch vermittelt wurden und ihr Werk betrachtet haben.
Alfred Boucher hat die Werke von ihr gesehen. Ich glaube, es war der junge Römer. Das war das Kindheitsgesicht von ihrem Bruder Paul. Die Helene, die alte Helene. Und dadurch hat man schon gesehen, was für eine Kraft und wie ausdrucksstark sie schon ist. Und dann gibt es, glaube ich, so ein Zitat, wo es heißt, hatte sie Unterricht bei Rodin? Und die gucken sich an und fragen so, wer ist Rodin? Und ich finde, es ist so bezeichnend für sie, dass sie schon so früh fertig war. Klar, sie hat bestimmt auch noch was gelernt und Techniken und so und auch Vitamin B Bekanntschaften gemacht. Aber dass sie im Prinzip schon fertig war, bevor sie Rodin kannte. Das ist für mich schon sehr wichtig.
Was hat dich tatsächlich mehr angefasst? Mehr die Geschichte, dieses tragische Leben, muss man ja sagen, der Camille Claudel oder ihr Werk?
Es war teilweise auch die Ungerechtigkeit, die ich beim Lesen so empfunden habe, dass sie so wahnsinnig viel kämpfen musste und nie Anerkennung fand, weder in ihrer Kraft, in ihren Werken und dass sie immer so abgestempelt wurde, so es ist ja nur eine Schülerin, es ist ja nur eine Frau, die ist ja keine Künstlerin, sondern die macht es so wie nebenbei als Hobby. Und ich dachte, das kann nicht sein, weil es ja heute immer noch so ist, dass Frauen nicht den gleichen Rang haben wie Männer.
Sie hat schon mit 17 angefangen an der Akademie in Paris und hat dann später auch mit Kommilitoninnen, das ist auch bemerkenswert, ein Atelier geteilt. Wie kam denn der Kontakt zu Rodin dann überhaupt zustande?
Also so wie ich es gelesen habe, war es tatsächlich so, dass eigentlich der Monsieur Boucher sie am Anfang unterrichtet hat und der hatte eine Stipendienreise bekommen und dadurch brauchte er jemanden, der ihn vertritt. Und so kam es, dass Rodin sozusagen Camille Claudel kennengelernt hat. Und er hat ja auch gesagt, er will eigentlich keine Schülerinnen haben, er braucht Mitarbeiterinnen.
Als Gehilfe kann sie arbeiten. Also er sagt, ich unterrichte keine Schüler, aber als Gehilfin kann sie arbeiten.
Er hat sie dann schon ganz gut ausgenutzt, eigentlich von vornherein. Vielleicht kann man das auch so ausdrücken.
Es gibt so ein besonderes Merkmal. Rodin hat immer wahnsinnig viel Wert auf seine Hände und Füße gelegt, weil die sehr filigran sind und sehr wichtig. Und als sie das dann machen durfte und immer mehr, war das auch wie so ein Stolz, dass sie dafür verantwortlich ist, für diese filigranen und schönen Hände. Und tatsächlich in Zürich, das Höllentor, das neben dem Schauspielhaus und dem Museum steht, was man heute betrachten kann, gibt es viele Experten, die sagen, das Beinchen ist von ihr, der Fuß und diese Hand. Und das finde ich halt schon schön, wenn man durch die Welt geht und dann die Werke live sieht und sagt so, oh krass.
Als Camille Claudel und Auguste Rodin sich kennengelernt haben, da hat er ja noch mit der Näherin, mit Rose Beuret, zusammengelebt und sie hat sich trotzdem auf ihn eingelassen.
Ja, ganz am Anfang, glaube ich, wusste sie es nicht, aber sie hat es relativ schnell erfahren und Camille Claudel hat natürlich eigentlich immer gehofft, dass er irgendwann Rose Beuret verlassen wird, was er aber tatsächlich sein Leben lang nicht gemacht hat.
Würden Sie wohl die Freundlichkeit haben, mir ein niedliches, dunkelblaues, zweiteiliges, aus Mieder und Beinkleid in Klammer auf mittlere Größe, Klammer zu, bestehendes Badekostüm zu kaufen? Ich schlafe splitternackt, dann träume ich, sie seien hier. Doch wenn ich aufwache, ist alles ganz anders. Ich umarme sie. Betrügen Sie mich ja nicht mehr. Monsieur, ich stelle Ihnen ein Ultimatum. Ab sofort wirst du nur mich als Schülerin behalten und künftig mit allen Mitteln unterstützen. Du wirst keine weiteren Schüler neben mir haben. Du wirst nicht mehr unter irgendeinem Vorwand zu Madame X oder Madame Y gehen und sie weiterhin in der Bildhauerei unterrichten. Nach der Ausstellung im Mai werden wir nach Italien fahren und dort mindestens 6 Monate bleiben. Dies wird der Beginn einer unauflösbaren Beziehung sein und ich werde deine Frau werden. Bis zu unserer Ausstellung im Mai wirst du dich mit keiner Frau einlassen, du wirst mit keinem deiner weiblichen Modelle Kontakt aufnehmen, falls doch, sind dadurch die Bedingungen ungültig geworden. Wenn alle Bedingungen deinerseits erfüllt werden, werde ich bis Mai in Paris bleiben und dich 4-mal im Monat in meinem Atelier empfangen. Ah, deine Zusage kam schnell, sehr schnell. Aber noch schneller kam der Verrat. Du Schlange! Du Verräter! Du Ungeheuer! Was ist mit deinem Versprechen? Was hält dich bei Rose? Rose Beuret? Sie ist alt! Sie ist hässlich, die alte Vogelscheuche! Du kannst sie nicht verlassen. Ihr habt so lange euren Weg geteilt. Ah ja? Es ist ja auch so praktisch. Sie kocht dir die Suppe. Sie führt dir den Haushalt. Sie ist immer für dich da. So soll eine Frau doch sein, oder? Immer schön bescheiden. Immer schön anspruchslos. Und ich? Was ist mit meinem Versprechen? Was hast du mir versprochen? Liebst du mich nicht?
Tatsächlich haben wir den Brief umgewandelt, weil das ist eigentlich ein erhaltener Brief von Rodin an Camille Claudel. Also es ist nicht so, dass Camille Claudel, so wie wir es jetzt spielen, sozusagen das ihm vorgibt. Das ist natürlich die Frage, was sie ihm mündlich gefordert hat. Aber es gibt einen erhaltenen Brief, wo er sozusagen schreibt, ich erfülle folgende Forderungen. Der Brief ist von ihm geschrieben und es ist nicht ein Brief von ihr an ihn.
weil du sagst, so wie wir es interpretiert haben. Also man weiß ja, in dieser Biografie von Camille Claudel gibt es relativ viele weiße Stellen auch. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also tatsächlich habe ich selber noch Sachen dazu geschrieben. Ich habe natürlich wahnsinnig viel gelesen. Ich fand ganz interessant eine Biografie, die sich mit Camille Claudel und dem Bruder beschäftigt. Da habe ich mich sehr inspirieren lassen, aber eben auch das Buch von Delbé habe ich auch gelesen und auch andere Sekundärliteratur. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen angefüttert und habe dann zusätzlich zu den Briefen, die ich aber auch verändert habe, umgeschrieben habe, gekürzt habe, zusammengestellt habe, auch eigene Texte noch dazu gemacht, um eben diese leeren Stellen zu füllen, aber eben sozusagen angelehnt wirklich an Geschehnisse, die wirklich in ihrem Leben passiert sind.
In eurer Inszenierung wird das Ganze nun eigentlich zusammengehalten von einem berühmten französischen Komponisten, von Claude Debussy. Mit ihm hat sie zumindest eine Freundschaft gehabt. Man weiß nicht genau, ob es auch eine Liaison war. Ihr habt diese Geschichte zentral eingebettet in den Abend. Was sprach dafür?
Ja, tatsächlich, das ist interessant, weil Regina kam ganz am Anfang schon mit der Idee, Debussy einzubauen. Tatsächlich habe ich mich erst ein bisschen gewehrt, weil ich dachte, ha, wie soll ich das jetzt einbauen? Plötzlich fängt sie an zu singen. Warum? Camille Claudel war überhaupt nicht musikalisch. Warum sollte die anfangen zu singen? Und dann habe ich aber doch irgendwann gedacht, naja, es könnte schon interessant sein. Und mir war halt wichtig, dass sozusagen der Gesang aus der Figur heraus passiert. Dass es eher eine Stimmungslage ist.
Wird über sie gesagt, dass sie nicht musikalisch ist, aber es gibt zum Beispiel ein Stück, was sie gemacht hat, das war der Walzer. Dieses Werk steht bei Debussy im Arbeitszimmer, heißt es. Und es gibt tatsächlich auch einen Liebesbrief von ihm, wo er, es wird kein Name von ihr genannt, aber es wird deutlich gemacht, dass er sehr, sehr starke Herzschmerzen hat, weil jetzt da das nicht zusammenkommt. So. Von daher war mir wichtig und ich finde Debussy als Musik sehr schön. Von daher fand ich, das ist die zentrale Aussage. Wir machen einen Abend mit Debussy und Camille.
Manuel, als musikalischer Leiter des Abends bist du der Mann fürs Atmosphärische, sag ich mal. Ich möchte dich fragen, wie hast du dich eingebracht in das Programm? Wo liegt da vielleicht sowas wie ein roter Faden? Du wirst mit auf der Bühne sitzen, am Piano sitzen. Was hören wir da?
Ja, also erstmal war es ja geplant, sozusagen die drei Lieder, die Regina singen wird, zu begleiten. Genau, das war erstmal die erste Aufgabe, dass ja, zu unterstützen, zu begleiten, aber auch genau so ein bisschen musikalisch anzuleiten. Aber ja, im Probenprozess haben wir auch immer mehr Klaviermusik von Debussy auch einfließen lassen. Übergänge, Szenenwechsel, atmosphärische Dinge, wo ich unterstützen konnte.
Du sitzt am Klavier, ich stehe neben dir. Was sind das für Klänge, die da ertönen werden? Also was, das ist ja ganz, ein ganz großes Spektrum an Atmosphäre, was du herstellst. Was wird das alles sein?
Da gibt es zunächst zum Beispiel die Nervenheilanstalt, wo Camille ja eingesperrt ist und ein Großteil des Stückes auch dort sein wird. Und da gibt es zum Beispiel dieses.
Da wird es auch eine Stelle geben, wo man ihre innere Zerrissenheit spüren kann, wo man ihre Unruhe spüren wird.
Ja, genau. Es ist alles so ein bisschen inspiriert, auch von der Musik von Debussy, also auch aus der Klaviermusik, hier zum Beispiel sowas. Ich habe mich bedient an Klaviermusik, die ich ja vorher mal gespielt habe, also da gibt es vor allem das Pour le Piano. Wir haben drin das berühmte Clair de Lune. Wir haben auch drin aus den Deux Arabesques etwas. Das ist so ein bisschen verspielt.
Wir haben auch Naturgeräusche drin zum Beispiel. Wir hören den Wind. Wir hören Vögel. Wie wird sich das anhören?
Ja, da gibt es die Szene, wo Camille sich an ihren Bruder erinnert, an die Kindheit erinnert. Und da sind sie draußen und da ist die Welt sozusagen noch in Ordnung. Und genau, da stellen wir Atmosphäre her mit Wind und Vogelgezwitscher zum Beispiel. Genau.
Insgesamt, wie würdest du die Atmosphäre dieses Abends beschreiben?
Sehr intensiv, sehr vielschichtig, sehr berührend, sehr, ja.
Was ich an den Debussy-Liedern auch ganz toll finde, ist, dass die wirklich so eine große Melancholie und einen Schmerz haben und eigentlich sehr fein dann auf die Geschichte passen.
Lass uns nochmal über die Dramaturgie insgesamt sprechen, über den Aufbau des Abends. Also der beginnt ja in dieser Anstalt, in der sie 30 Jahre zugebracht hat und endet auch dort wieder.
Ja, nicht ganz. Es gibt eigentlich noch eine Rahmenhandlung. Regina kommt eigentlich als, sag ich mal, heutige Frau rein mit Mantel und sie macht einen Prolog und legt dann sozusagen den Mantel ab und schlüpft so in die Figur. Aber dann ist tatsächlich sozusagen innerhalb der Geschichte, fängt es an in der Nervenheilanstalt und endet es tatsächlich. Das war tatsächlich bei mir relativ früh klar, dass ich das möchte, weil man dadurch so einen Absprungsort hat. Also ich tauche immer wieder in Szenen der Vergangenheit ein und es geht immer wieder aber auch zurück in die Nervenheilanstalt. Und dadurch wollte ich irgendwie so eine Vermischung von Schein und Wirklichkeit, Traum, Erinnerung, so dass man es nicht so biopic-artig so chronologisch erzählen muss, sondern dass es eigentlich wie so ein großer Kosmos in ihrem Kopf ist. Eigentlich, man könnte auch sagen, vielleicht fängt das ganz am Ende in ihre Sterbensstunde an und sie erinnert sich nochmal an ihr ganzes Leben.
Wir haben dann immer nur gesagt, so ich suche noch nach dem und ich möchte noch mehr Kraft und ich möchte noch mehr Revolution. Also ich habe immer so gesagt, was mir inhaltlich noch ein bisschen fehlt. Und dann hat Katrin immer gesagt, oh, ich habe noch was Neues geschrieben und ich habe noch eine neue Fassung und so. Ja.
In der Sprache, habt ihr euch da dem Duktus der Briefe angepasst?
Ja, ich habe es versucht tatsächlich. Also die Zuschauer können ja vielleicht beurteilen, ob es gelungen ist. Also ein bisschen schon, ja. Ich hatte immer mal wieder Bedenken, ob es vielleicht ein bisschen zu pathetisch ist. Habe jetzt aber vielfältige Rückmeldungen, dass dem nicht der Fall ist, sondern dass das halt eine große Tiefe und eine große Emotion hat. Und ja, aber das überlasse ich den Zuschauern zu beurteilen.
Und dauernd sagt man, Mademoiselle Claudel, ganz im Stil ihres Lehrers, der große Auguste Rodin. Nein, 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 nein. Ich habe schon so gearbeitet, bevor ich dich überhaupt kannte. Monsieur Rodin und seine begabte Schülerin. Lass mich frei! Wir haben uns ineinander verschlungen, einer in den Leib des anderen, und blutend zerstören wir uns gegenseitig. Lass mich frei! Oh, ich werde nicht sein wie deine Rose und ein Leben lang auf dich warten. Es reicht. Ich brauche die Freiheit, allein zu sein.
Ihr Versuch, auf die eigenen Füße zu kommen, sich zu lösen von Rodin, ist ja gescheitert. Sie ist verarmt, sie ist vereinsamt, hat sich sehr zurückgezogen. Sie musste sich von ihrem Bruder Geld leihen, um überhaupt ihre Wohnung finanzieren zu können. Das soll dort völlig vermüllt gewesen sein, heißt es. Und dann soll sie ab 1905 bereits Symptome einer psychischen Erkrankung gezeigt haben. Von einer Paranoia ist die Rede. Da hat sie auch viele ihrer eigenen Werke zerstört, soweit ich weiß. Und sie war voller Hass auf Rodin, hat ihn des Plagiats bezichtigt und weitere schlimme Dinge.
Ja, das stimmt. Also immer im Sommer nach einer langen Schaffensperiode hat sie quasi ihre Kinder, also ihre Steinkinder, ihre Marmorkinder immer zertrümmert. Und das, finde ich, tut einem so weh, weil A, das Material sehr teuer ist und sie sich dadurch selbst wie verletzt hat. Und ich glaube, dass das stimmt, dass sie krank war auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich vermute ganz stark, dass es nicht hätte so sein müssen, dass durch diese ganze unglückliche Verkettung der Zustände und Umstände, es hätte auch anders kommen können. Sie hätte nicht so diese Paranoia ausleben müssen und auch nicht ins Irrenhaus gesteckt werden müssen.
Da hat sie sich dann eben auch von ihrer Familie im Stich gelassen gefühlt.
Also das sind eben so die zwei Gründe. Einmal der Bruch, weil der Bruder hat sie erst eigentlich sehr wie so eine Heilige aufs Podest gestellt und dann ist sie etwas gestürzt, wie man so schön sagt, Heilige und Hure. Aber die haben sich dann schon wieder versöhnt. Aber dann war es natürlich auch dadurch, dass er eigentlich die ganze Zeit im Ausland war, gab es wenig Kontakt und sie war wirklich dann auch sehr einsam. Sie hatte eigentlich keine Vertrauensperson mehr.
30 Jahre in der Anstalt unter Wahnsinnigen, wie sie selber schreibt, Menschen, die schreien und also die verrückt sind, in Anführungsstrichen. Also sie muss sich wirklich dort gefühlt haben wie im Gefängnis.
Tatsächlich, die Mutter hat sie nie besucht. Und es gibt ja auch die Briefe, dass die Mutter schreibt, so, sie will sie nicht und sie kann sie nicht annehmen und sie will sie auch nicht.
Sie ist dann 1943 in dieser Anstalt in Mont-de-Vergue gestorben, nahezu vergessen. Ihre Werke, insofern sie noch vorhanden sind, sind im Musée d'Orsay in Paris zum Teil, im Musée Rodin natürlich und last not least aber auch in einem staatlichen Museum in Nogent-sur-Seine. Dort sind sie zu sehen, das ist erst 2017 eröffnet worden, mit 39 Skulpturen aus Claudels Hand. Für alle, die nun neugierig geworden sind und sich womöglich auch intensiver mit Camille Claudel auseinandersetzen wollen, welche Lektüre würdet ihr denn empfehlen?
Also man kann ja auch mit leichten Romanen anfangen, heißt es Der Kuss oder Mein Leben in Stein.
Diese Biografie über Camille Claudel und den Bruder fand ich wirklich sehr spannend. Man kann sich auch die Filme nochmal anschauen.
Und was mir wichtig ist, wenn die Leute rausgehen und irgendwie sagen so, oh, ich habe Lust im Internet die Figur nachzugucken, der Walzer oder die Clotho, wenn ich erreiche, dass sie eine Woche später noch über diese Figur und diese Persönlichkeit nachdenken, dann habe ich schon alles erreicht. Ich will einfach nur, dass man rausgeht und sagt, okay, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und nehme Sachen auf einmal wahr oder so.
Die Geschichte der Camille Claudel, berührend und verstörend zugleich, zu sehen im Salon 3 am Theater Heilbronn. Freiheit ist ein anderer Ort, heißt das Stück. Warum habt ihr es eigentlich so genannt?
Tatsächlich habe ich lange nach einem Titel gesucht und ich wollte einen Titel, der sehr offen ist für Interpretationen. Und deswegen, Freiheit ist ein anderer Ort, kann sein, also einerseits spielt ja die Rolle, dass sie so lange in der Nervenheilanstalt war, dass sie sich da rausgeträumt, rausgewünscht hat. Aber für mich ist Freiheit ist ein anderer Ort auch in ihre Kunst. Also es kann jeder so selber ein bisschen was rein interpretieren. Und mir war tatsächlich das Wort Freiheit sehr wichtig, weil darum ging es eigentlich in ihrem ganzen Leben.
Katrin Eisen, Regie. Es spielt Regina Speiseder, die musikalische Leitung hat Manuel Häuser. Wir bedanken uns nun bei Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Die nächste Folge der Hörbühne wird am 11. April erscheinen. Geplant ist dann ein Gespräch mit Judith Lilly Raab und Nils Brück. Die Schauspielerin und der Schauspieler und Regisseur sind seit dem Beginn der Intendanzvornahmen am Theater Heilbronn und sie sind im echten Leben ein Paar. Gemeinsam arbeiten sie derzeit an der Komödie Jugendliebe. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.